Du hast gesagt, du hast 89 angefangen am IFE zu arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin und 87, also jetzt vor 29 Jahren, hast du BAF mitgegründet. Wie kam das zustande?
Also es fing eigentlich an mit einer Anzeige in einer Frauenzeitung, deren Namen ich jetzt mal nicht nennen möchte. Nee, ist egal. Es war eine Anzeige in der Emma. Und in der Emma gab es eine Stellenanzeige. Die haben wissenschaftliche Mitarbeiterinnen gesucht für ein Archiv- und Dokumentationszentrum in Frankfurt. Das war das, was heute der Frauenmediaturm in Köln ist. Und es gab sozusagen damals schon einige Frauenarchive. Wir wussten davon aber nicht so viel. Also wir kannten die Archive aus der, die historischen Materialien zur Verfügung gestellt haben, mehr oder weniger damals Helene Lange Archiv in Berlin, das Archiv des Deutschen Staatsbürgerinnenverbandes. Wir kannten natürlich auch Bibliotheksarchive oder sowas oder Stadtarchiv oder sowas, aber wir kannten nicht schon bereits damals die Szene der feministischen Archive. Natürlich gut, FF Bitz in Berlin über die Sommerunis, dann das Spinnboden-Lesben-Archiv in Berlin, so ein paar berühmte schon, ja, oder es gab das ein oder andere, was einem schon mal untergekommen war, aber ich hatte nicht so dazu bisher jeden Gedanken gefasst, es könnte was sein, was man selber als Arbeit, als berufliche Arbeit auch macht oder etwas, was man selber kreieren könnte als Projekt. Und dann habe ich diese Stellenanzeige gelesen, ich wollte aber damals nicht nach Frankfurt, deswegen habe ich mich da nicht beworben, weil ich dachte, ach genau, das will ich machen, das ist genau der Job für mich, eigentlich will ich genau das machen, so. Und dann dachte ich, ja, wenn ich nicht nach Frankfurt will, mich da nicht bewerben will, wie werden das, wenn wir selber sowas probieren aufzuziehen? Und dann habe ich Gerrit Kaschuba angesprochen, weil das war für mich die entscheidende Kontaktperson an der Stelle. Gerrit Kaschuba, Cleo Eisenloh und ich, wir waren die drei, die diese Diplomarbeit geschrieben hatten. Und wir haben damals eigentlich schon kritisiert, die bis heute immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so stark ausgeprägte preußische Hegemonie in der Frauengeschichtsschreibung. Das hat so ein bisschen auch einer Vorherrschaft zeitgenössisch entsprochen und es hat sich wie so wiedergespiegelt in der Historiografie. Und wir waren während unserer eigenen Quellenrecherchen ganz stark auf dezentral, also von Berlin aus gedacht oder von Frankfurt aus gedacht, dezentralere Aspekte gestoßen. Wir haben von Frauenvereinen gelesen, von Arbeiterinnenvereinen, von Aktivitäten, die in Kleinstädten im südwestdeutschen Raum stattgefunden haben oder irgendwo in Norddeutschland in der Pampa oder so. Ja? Also was heißt in der Pampa? Es waren immer auch Orte, es waren immer auch Städte, aber die waren nicht so bekannt, waren nicht so im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wir hatten damals am Ende der Diplomarbeit eigentlich schon die Idee, wir müssen unsere Arbeit weiterschreiben und müssen die regionalisieren. Wir müssen sozusagen in die Städte gucken, in die Regionen gucken, in die Bundesländer gucken. Wie wäre das, wenn wir in unserer Heimatstadt, da haben wir nämlich vieles entdeckt, Göppingen, wo wir beide in die Schule gegangen sind, nicht so weit von hier, wenn wir da mal die Geschichte der proletarischen Frauenbewegung erforschen würden oder schauen, welche Frauenvereine gab es da, wie haben die sich zusammengefunden oder auch nicht, was haben die eigentlich für Aktivitäten entfaltet. Heute weiß ich, dass insbesondere der deutsche Südwesten in Sachen Frauenstudium, frauenbewegte Aktivitäten, auch Bildungsinitiativen für höhere Mädchenbildung, dass die häufig viel früher dran waren und viel fortschrittlicher waren oder nochmal so einen bestimmten liberalen Background hatten, als es zum Teil in Berlin der Fall war. Also die Hochschulen haben sich offiziell in Berlin für die Frauen ja erst 1908 geöffnet, in Marburg übrigens auch erst 1908. Und in Bayern und in Baden und in anderen Regionen war es früher einfach. Ja? Und man kann sich ja fragen, was hat es ermöglicht, was hat dazu geführt? Tübingen war es 1904, da haben wir auch mal eine schöne Ausstellung und ein Projekt dazu gemacht, unter Beteiligung von BAF. Und das hat uns damals sehr interessiert. Wir wollten ganz gerne in die Regionalgeschichte der Frauenbewegung rein, in die Stadtgeschichte der Frauenbewegung. Und irgendwie war das dann die Verbindung. Es kam noch ein dritter Punkt dazu. Es gab früher in Tübingen in der Haaggasse ein Frauenzentrum. Das hatte auch eine längere Vorgeschichte an verschiedenen Orten. Und dieses Frauenzentrum, das haben wir zum Teil auch mit unseren Aktivitäten erfüllt. In manchen Jahren waren wir da mit unseren Gruppen zugange und haben uns da immer getroffen. Das musste dann zumachen. Es gab aber in diesem Frauenzentrum auch mal ein wunderbares Projekt, das hieß Frauenakademie. Habt ihr vielleicht drüber gelesen, auch im Ausstellungskatalog. Und aus diesem Frauenakademie-Projekt gab es Materialien, eine kleine Bibliothek. Es gab Hinweise auf die Aktivitäten von Frauen, Gruppen, die da stattgefunden haben, die aber alle nicht mehr existiert haben unbedingt. Es gab Protokolle, es gab ein Tagebuch, es gab alles Mögliche an Materialien. Das wurde dann in Kisten zusammengepackt und in einer Garage gelagert auf Waldhäuser Ost. Und ihr stellt euch vor, das ist so eine Riesengarage, die nur durch so Gitter abgegrenzt sind, die Plätze. Und das heißt, jedes Auspuffgas ist natürlich in der Luft, ja, und die ganzen Materialien hatten entsprechend dann waren dem ausgesetzt ein Stück weit. Das heißt, wir wussten, da ist Material unter höchst ungünstigen Bedingungen gelagert. Das sollte da möglichst nicht länger noch gelagert sein, sonst geht es verloren. Das hat was mit der Geschichte der neuen Frauenbewegung in Tübingen zu tun. Und es geht auch um die Erinnerung an Frauenorte, an Frauenaktivitäten, die es hier schon mal gab, damit nicht alle wieder neu von vorne an Punkt Null anfangen müssen. Das war praktisch der dritte Punkt. Also einmal so diese Idee, was ist das für eine Arbeit? Was könnte daran faszinierend und spannend sein? Könnte man sowas nicht hier einfach auch mal initiieren? Das zweite, unsere Vorgeschichte mit der Geschichte der alten Frauenbewegung, die wir differenzierter und regionaler und lokalisierter noch mal wieder weiterverfolgen wollten. Und das dritte, es gab ein Erbe, es gab ein aus Material bestehendes Erbe vom Tübinger Frauenzentrum und von vergangenen Frauengruppen. Und aus diesen drei Komponenten, würde ich sagen, hat sich letztlich BAF erstmal so, ist der Impuls für die Gründung von BAF entstanden. Ist es nachvollziehbar? Ja. Also, ja. Bei mir und bei Gerrit. Und wir waren erstmal die zwei, die da angefangen haben. Also es war erstmal so ein Zwei-Frau-Ding. Wir haben uns getroffen, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben das gemeinsam entwickelt, wir haben so überlegt, was könnte da wie aussehen. Für uns war klar, es soll nicht nur ein Ort sein, an dem was gelagert ist, an dem was aufbewahrt wird, an dem was zugänglich gemacht wird, sondern ein Ort, an dem auch lebendig gegenwärtig was passiert. Also deswegen Bildungszentrum, also so haben wir das halt damals genannt. Es sollte ein Ort sein, an dem die Menschen sich treffen, wo man Veranstaltungen organisiert, wo man auch in Aktivitäten wieder reingeht, in Bündnisse, in Netzwerke, der Gegenwartssituation. Also für uns war eigentlich immer der Zusammenhang zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ganz klar. Wir haben eine Veranstaltungsreihe ganz am Anfang, hieß mal, Geschichte ist machbar, Frau Nachbar. Das war irgendwie, es gab sozusagen einen Slogan oder so einen skandierten Spruch bei Demos in der damaligen Zeit. Da hieß es, glaube ich, Herr Nachbar. Geschichte ist machbar, Herr Nachbar. Und es ging eigentlich darum, wir können alle an Geschichte mitwirken, wir können uns einmischen, wir können politisch agieren, wir können auf die Straße gehen, wir können uns für und gegen Dinge aussprechen und für was einsetzen, was anders ist. Und da wurde dieser Spruch dann geprägt, ja, Geschichte ist machbar, Herr Nachbar. Und wir haben das halt natürlich auch auf die Frauengeschlechtergeschichte bezogen, die für uns auch nie so ein additives Ding war. Also jetzt braucht man halt auch noch die Frauen in der Geschichte. Da kann man sich immer drüber streiten, über diesen Punkt, bis zum heutigen Tag. Die baut man jetzt noch ein, die bereits bestehende Geschichte ist. Und für uns hat es die Geschichte auch immer gesprengt, tendenziell. Also für uns war eigentlich diese Auseinandersetzung mit Frauen, Geschlechtergeschichte, hatte immer was Radikales, was sehr Politisches und was sehr Brisantes, weil es eben gewohnte Bilder und so Wissensbestände auch immer wieder radikal in Frage gestellt hat. Das hat ganz viel bei uns mit der feministischen Wissenschaftskritik zu tun gehabt und auch mit der Kritik an Überlieferungsverhältnissen. Wie wird die Geschichte erzählt? Und wir wollten halt eigentlich so einen offenen Raum, in dem unterschiedliche Menschen sich ganz unterschiedlich auf diese Geschichte einlassen und beziehen können und rausnehmen können, Material und mit dem Material arbeiten und was anfangen. Also uns ging es nicht, und das ist, glaube ich, das, was die feministischen Archive auch verbindet ein Stück weit. Also ich glaube, das ist schon so ein verbindendes Moment. Ich würde es mal behaupten, dass es eigentlich um eine lebendige Auseinandersetzung mit Geschichte geht und nicht um eine Fertigstellung oder Ergänzung oder Abrundung, sondern eigentlich um ganz viele neue offene Fragen, die sich dann auch stellen. Also wir hatten ja dann als BAF, als es dann schon existiert hat, sehr früh in unserer BAF-Zeit uns beteiligt an dem großen Ausstellungsprojekt Vorbei und vergessen, Nationalsozialismus in Tübingen, von Benigna Schönhagen und Herrn Setzler und vielen anderen ermöglicht und wir eben auch, also von BAF aus. Und wenn du dich mit der Geschlechtergeschichte des Nazi-Regimes auseinandersetzt und alles, was davor und danach war, in Sachen Frauenbewegung, Geschlechtergeschichte überhaupt und feministische Motive, Argumentationen, Bilder und so weiter, dann stellen sich schon sehr viele neue Fragen. Also man muss sich mit Mittäterschaft, mit Täterinnenschaft, mit Verstrickungen, mit Mehrdeutigkeit auseinandersetzen. Da gibt es ganz viele Übergänge und Graubereiche und du kommst eigentlich in ein ganz anderes Geschichtsverständnis rein. Ja, was ermöglicht eigentlich bestimmte Ordnungen und Regime und wer stimmt dem wie zu und warum? Und da kommt wieder die Frage der subjektiven Funktionalität. Ja. Das war dann auch sehr kontrovers und sehr brisant, dass wir uns mit diesem Thema so beschäftigt haben. Da haben wir uns auch ganz schön angreifbar gemacht, weil wir halt nicht immer sozusagen erkennbar waren als diejenigen, die wissen, was richtig und was falsch ist. Oder sagen wir, daraus hat sich eine interessante Kontroverse entwickelt. Und später haben wir dann mit den Hauptakteuren dieser Geschichtswerkstätten-Szene weitere Gespräche geführt und daraus sind zum Teil langjährige, gute Kontakte entstanden, die bis heute tragen. Mhm. Also eigentlich hat dieser Konflikt, der da zunächst mal so aufgebrochen ist, oder der Angriff, den wir erlebt haben, hat eigentlich dazu geführt, dass wieder wahrscheinlich Erkenntnisse gewonnen werden konnten, neue Sichtweisen die sich differenzieren konnten vielleicht auch, oder neue Sichtweisen sich entwickeln konnten bei uns allen oder bei einigen von uns und dass man sich auf neue Weise verständigt hat. Aber es war erstmal extrem. Also das kann ich jetzt gar nicht so darstellen, ist auch nicht genug Zeit dafür. Aber
ich würde gerne nochmal zurückkommen zu BAF, zur Entstehung von BAF 87. Also du hast erzählt, ihr habt euch zusammengetan, Gerrit und du. Wie kamen dann andere Frauen dazu, beziehungsweise welche anderen Frauen kamen dazu und wie kam das dann auch zur Gründung eines Vereins? Also es ist ja auch eine Entscheidung, die die Frau trifft. Also wer war noch dabei und welche Organisationsform? Oder wie seid ihr dann auf die Organisationsform gekommen?
Du erinnerst mich mit deiner Frage an eine Geschichte, die ich meistens vergesse, aber die wichtig war. Also wir haben am Anfang war uns nicht so klar, dass es so ein autonomes Projekt und ein Vereinsprojekt, von einem Verein getragenes Projekt werden soll. Wir hatten unterschiedliche Optionen überlegt und geprüft. Wir haben auch überlegt, ob wir sowas angliedern sollen, zum Beispiel an das Uni-Archiv, an ein Stadtarchiv, an ein Landesarchiv. Wir hatten schon nicht nur die Stadt im Blick, sondern immer auch das Land, also das Bundesland, und hatten ganz zu Beginn überlegt, das Frauenarchiv in Stuttgart anzusiedeln, als Landeshauptstadt. Haben mit der damaligen Frauenbeauftragten der Stadt Kontakt aufgenommen und es gab damals auch die Initiative für ein Frauenmuseum. Und aus diesen allerersten Recherchen und Kontakten und Vernetzungen sind eigentlich ganz viele Dinge in der Folgezeit entstanden, die mit unseren ersten Sondierungsversuchen einhergingen. Also der Versuch, das mit Stuttgart zu klären, entweder Stadt oder Land, da haben wir auch mit dem Stadtarchivar und der Landesgeschichte, baden-württembergischen Landesgeschichte Kontakt aufgenommen, weil wir wollten uns schon so ein bisschen auch einbinden in die Strukturen oder deutlich machen, wir gehören da eigentlich dazu mit dieser Idee, mit diesem Projekt. Dann war das natürlich, die Menschen haben das eigentlich häufig mit Interesse zur Kenntnis genommen, aber nicht so richtig gesehen, wie das gehen könnte, oder wir hatten das Gefühl, wir müssen zu viele Abstriche machen. Also die Idee, die wir haben, die ist zu wenig konventionell, um in so einen herrschenden Archivbetrieb oder Behördenbetrieb oder Unibetrieb reinzupassen. Wir kamen ja auch aus der Bewegung, aus dem Aktivismus. Wir kamen zwar auch aus der Frauenforschung mit unserer Diplomarbeit, aber eigentlich war unser Selbstverständnis jetzt nicht, wir waren beide nicht in den Strukturen drin, wir haben beide andere Berufstätigkeiten gehabt. Ich war damals nicht an der Uni, Gerrit auch nicht. Also wir kamen von außen und damit waren wir erstmal bei manchen Menschen unter Verdacht. Ja, was wollen die da jetzt? Ich hatte damals gleichzeitig die Gelegenheit, mit einem Freund und Kollegen zusammen einen Aufsatz zu schreiben. Als allereinzigste weibliche Autorin bin ich in dem Buch mit drin. Das ist eigentlich eine Schande. Verbände in Baden-Württemberg. Und er wurde beauftragt, zu Frauenverbänden zu schreiben, hat aber damals zufällig mit mir zusammen gewohnt, EKW und Politikwissenschaft studiert. Und dann hat er gesagt, eigentlich finde ich das ganz komisch, dass ich als Mann das machen soll, sollen wir das nicht zusammen machen. Und dann haben wir das zusammen gemacht und dann haben wir eben die traditionellen Frauenverbände in Baden-Württemberg recherchiert und erforscht und exemplarisch dargestellt, waren auch in Archiven und haben die autonome Frauenbewegung mit reingenommen, am Beispiel von Frauen helfen Frauen in so Prozessen der Etablierung. Damit gab es einen Kontakt zur Landesgeschichte. Aber es gab auch die Erfahrung, dass das eigentlich ein ganz anderes Feld ist, das sehr stark dominiert ist von anderen Kräften. Also es gab so eine gewisse Schwierigkeit in der Passung, sage ich mal. Das stand so ein bisschen quer zueinander. Obwohl wir uns von damals aus sehr stark auch zum Beispiel Landesfrauenrat, Frauen und Geschichte hat sich dann entwickelt, das Netzwerk und der Verein später. Aber es hat alles so seine Wurzeln in der Zeit. Und auch diese Stuttgart-Connection, ja, die ist da irgendwie so entstanden. Auch mit Mitstudentinnen aus Tübingen, die dann in Stuttgart waren und in den Initiativen waren. Es hat immer alles was miteinander zu tun, sonst würde es nicht zustande kommen. Und dann haben wir gesagt, nee, irgendwie, und haben uns sogar mal mit Leuten von unserem alten Institut für Erziehungswissenschaft getroffen und wollten da versuchen, Unterstützung für so ein Projekt zu gewinnen von Fachleuten, die auch historisch sehr ausgewiesen sind. Und Menschen, die dann die Idee irgendwie gut fanden, dann hat uns jemand auf die Idee gebracht, wir sollen doch ein Forschungsprojekt entwickeln, beantragen und darüber dann vielleicht so eine Struktur ausbilden und etablieren. Das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Das Forschungsprojekt wurde bewilligt und es wurde dann auch durchgeführt von Garit Kaschuba und Wulfild Reich. Das waren alles so Geschichten im Vorfeld der Gründung. Und dann haben wir aber aus allen möglichen Erfahrungen und Eindrücken heraus gesagt, wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, wenn wir versuchen, uns selbstständig hier zu machen und zu gründen und das als eine kollektive Geschichte zu machen und eine Vereinsstruktur aufzubauen, die als Träger oder Rahmen fungieren kann. Und wir waren damals auch schon, was Stuttgart angeht, hatten wir eine andere Entscheidung getroffen, weil wir gesagt haben, wir sind sehr gut vernetzt in Tübingen-Reutlingen so. Aber wir sind nicht so gut vernetzt in Stuttgart. Also wir kennen nicht so viele Menschen in Stuttgart, haben zur dortigen Frauenszene, zu der wir dann auch sehr viel Kontakt aufgenommen hatten, um da zusammenzuarbeiten, andere Frauenprojekte, da haben wir nicht so eine gewachsene, gute Basis, ja, auf der wir arbeiten können. Und deswegen haben wir uns dann für Tübingen entschieden. Wir haben beide hier gelebt, wir haben, waren hier einfach sehr gut eingebunden und hatten den Eindruck, das sind Ressourcen, die können wir auch nutzen. Und dann kam es praktisch zu dieser Idee der Vereinsgründung. Und da haben wir auch aus den vorigen Geschichten, die vor BAF lagen, Menschen angesprochen. Zum Beispiel die Renate Thiersch, die unsere Diplomarbeit betreut hat. Die hat sofort sich bereit erklärt, mitzumachen. Die Margarete Lani-Kerold. Wir waren ja alle auch Teil der Frauentaxi-Initiative und die hatte uns da unterstützt als AL-Abgeordnete. Dann hatten wir Freundinnen, die das mit Interesse und Sympathie begleitet haben, eingebunden in die Gründungssituation. Dadurch ist Annette Plung, Sibylle Schmidt und sind einfach andere noch mit ins Boot gekommen. Und das Ganze hat, der Gründungsakt hat, glaube ich, im Wohnzimmer von Garit Kaschuba stattgefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Die Gründungsversammlung mit Protokoll und Unterschriften und so weiter. Und später hatten wir dann das Problem, dass wir irgendwas vereinsrechtlich falsch gemacht hatten und dann nochmal nachtagen mussten und dann nochmal die ganzen Unterschriften einsammeln mussten, bei allen dann nochmal vorbeigegangen sind, um das zu ermöglichen. Also es gibt sozusagen ein Datum, wo diese Versammlung real stattgefunden hat und ein Datum, wo das dann offiziell mit der Nachbesserung amtlich geworden ist. Und das war dann ein bisschen später, unwesentlich später. Und dann war es toll, und das muss man jetzt, da kommen jetzt unsere alten Frauen ins Spiel. Wir haben dann gesagt, wir brauchen Unterstützung. Ja, wir gehen jetzt an die Tübinger Öffentlichkeit mit dieser Idee. Weil wir hatten ja noch keine Räume, wir hatten kein Geld, wir hatten nur diese Kisten aus der Garage und alle unsere Ideen. Und unsere Geschichten in Tübingen, in den Fraueninitiativen, Projekten, Bewegungen und so weiter, unser Studium, unsere Studien-Connections. Also wir wollen jetzt die Tübinger Öffentlichkeit ansprechen, das Projekt vorstellen. Und dann sind wir in die Zeitung gegangen, weil wir kannten natürlich auch Leute von der Zeitung. Und dann gab es zwei Fotos von Garit und mir und einen schönen Artikel. und eine Einladung zu einer Veranstaltung. Entweder war der Artikel ein Bericht über die Veranstaltung oder die Einladung, das weiß ich nicht mehr genau. Und wir haben die Marc Wartei eingeladen ins Nebenzimmer und haben da, möglicherweise war das schon vor oder nach der Vereinsgründung, das kann ich gerade nicht mehr sagen, ich glaube eher danach, haben wir die Tübinger Öffentlichkeit angesprochen. Da kamen relativ viele, jetzt auch nicht die Massen, ja, aber so ein Nebenzimmer war gut gefüllt. Und da haben wir das vorgestellt und dann gab es diesen Artikel in der Zeitung und daraufhin hat sich Waltraud Balbarischki bei uns gemeldet und hat gesagt, ich finde euer Projekt gut, ich finde es spannend, ich habe was für euch, wir müssen sprechen, ich habe Material, ich kann euch Kontakte vermitteln, weil klar war, wir wollten auch mündliche Geschichte machen, wir wollten Oral History betreiben. Wir haben am Anfang auch sehr viele biografische Interviews mit alten Frauen geführt. Inzwischen sind wir selber fast schon welche, kann man mit uns solche führen. Und wir wollten ganz gerne die Geschichte, die niemand aufzeichnet, die niemand dokumentiert, die vergessen wird, weil sie nicht aufgezeichnet ist, die wollten wir dokumentieren, auch wenn noch unklar ist, wozu und wie, in welchen Rahmen das dann kommt und ob das wissenschaftlich bearbeitet wird oder nicht. Wir wollten einfach schon mal die Dokumentation. Und dann sind wir sozusagen von einer Interviewpartnerin zur anderen, sehr stark vermittelt über Waltraud Balbarischki und dann auch Frau Schröder, die bei uns, Ursula Schröder, die lange Jahre für BAF auch eine ganz wichtige Person war. Und die beiden mit ihrem scharfen Verstand und mit ihrem kritischen Geist, ja, die haben wirklich uns junge Frauen, jüngere Frauen auch immer wieder sehr aufgemischt. Ja, die haben nie hinterm Berg gehalten mit kritischen Fragen und Anforderungen, Aufforderungen, etwas zu tun, aktiv zu werden, hier was zu sagen, da was zu sagen. Es war für uns extrem bedeutsam, dass die beiden dabei waren und daraus hat sich dann auch ein Stück diese Gruppe von auch Zeitungsausschnittsgruppe, nochmal Frauen aus unterschiedlichen Generationenzugehörigkeiten, die über diese wöchentliche oder ich weiß nicht, ob es wöchentlich ist oder seltener stattfindet, über diese Gruppe dem Archiv verbunden waren, auch in den Erzählcafés sich in der Regel beteiligt haben, die auch manchmal gespendet haben, nicht unwichtig, auch materiell uns unterstützt haben und die einfach uns, aber auch durch ihre Geschichte, durch ihre Entwicklung, durch ihr politisches Bewusstsein aus einer anderen Zeit entstanden, aber mit ganz scharfen Gegenwartsbezügen, die haben uns auch ein Stück weit immer wieder wachgerüttelt, ja, oder auf eine andere Weise, in positivster Weise irritiert, sage ich mal, ja. Und das kam dann so über diese öffentlichen in Erscheinung treten, also Zeitungen, öffentliche Veranstaltungen. Und ich glaube fast, wir haben unsere ersten Veranstaltungen schon gemacht, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, als wir den Raum noch gar nicht hatten. Aber wir haben dann so langsam angefangen, so Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen, die schon das sein sollten, was wir später auch machen wollten. Und dann haben wir den ersten Raum in der Langengasse gekriegt, wo wir unsere Materialien auspacken konnten. Es gab noch ein Zwischenlager bei mir in der WG in Bühl im Keller. Und da gab es dann nochmal einen schönen Artikel von Yvonne Berardi, war auch uns verbunden. Die hat ein Foto gemacht von den Kisten, die praktisch den Ausgangsbestand des Archivs ausgemacht haben, bei uns im WG-Keller. Und da gab es dann sozusagen drumherum ein paar Menschen, die mit auf dem Bild waren. Und das gehört auch zu diesen frühen Bildern von der BAF-Initiative, kann man sagen. Und dann durch diese verschiedenen Schritte, die ich jetzt gar nicht mehr so gut ordnen kann, wie ihr seht, also ich kann sie zeitlich nicht mehr so gut ordnen, ich weiß nur, dass sie waren, hat sich einmal diese Geschichte mit dem Raum entwickelt. Dann waren wir so eine relativ stabile Gruppe eine Zeit lang, die einfach sich so als BAF-Initiativgruppe und Projekt verstanden hat. Da waren wir dann schon mehrere. Also Gerrit und ich waren natürlich immer dabei. Es hat so gewechselt. Also, und in der Langengasse gab es eben dieses Problem mit dem Kamin, wo immer mal wieder so Ruß ausgetreten ist, was natürlich für unseren Materialbestand und unsere Bücher und Bibliothek auch eine Katastrophe war. Also wir haben öfters versucht, mit bibliothekarisch nicht korrekten Mitteln wahrscheinlich, das Material zu säubern. Wir wussten nicht genau, wie das geht. Wir haben es halt versucht, möglichst schonend zu machen, ja, irgendwie zu retten von den Einflüssen der Abgase und der Ruß. Aus der Rußablagerungen und so weiter. Das war ein bisschen. Und in diese Zeit der Langengasse fiel auch, dass wir das 1992 war das, glaube ich, das Frauenarchivetreffen in Tübingen organisiert haben. Also was jetzt sozusagen das Netzwerk, was jetzt IDA ist, da waren wir schon von Anfang an beteiligt, eigentlich schon im Vorfeld der BAF-Gründung. Ihr erinnert euch an die Erzählung von der Stellenanzeige in der Emma, so als ein Impuls für die BAF-Idee. Und es war so, dass wir dann auch in Frankfurt waren und uns dieses Archiv angeschaut haben. Wir waren in Nürnberg, wir waren dann an verschiedenen anderen Orten, wo es Frauenarchive gab, Wiesbaden, später dann Hamburg, Bremen, Berlin, und haben uns das natürlich intensivst angeschaut, haben versucht zu lernen, sind auch manchmal extra hingefahren, haben auch so freundschaftliche Kontakte entwickelt mit den Frauen in den anderen Projekten und waren einige Jahre ganz aktiv. Also ich, jetzt natürlich später waren es dann andere Frauen von uns, die das gemacht haben. Und 92, da waren wir ja relativ jung noch, da waren wir ja erst ein paar Jahre alt und der Raum, den gab es noch nicht so lang. Da haben wir dann das Frauenarchivetreffen im Casino, wo wir dann später als BAF auch angesiedelt waren, damals aber noch nicht ausgerichtet, und haben da eine wunderbare Ausstellung gehabt, deren Macherin ich jetzt gerade als Name nicht erinnere, aber als Person natürlich sehr gut erinnere. Feministische Zeitschriften im deutschsprachigen und internationalen Raum. Da gab es überall, durch den ganzen Raum hingen Schnüre und da hingen die Zeitschriften, und es war ganz, ganz wunderbar. Und ihr müsst euch vorstellen, es war kurz nach der Wiedervereinigung. Und da waren die, das erste Mal, glaube ich, beim Tübinger Treffen waren Frauen aus Leipzig, aus Erfurt, aus Ostberlin dabei. Die haben dann bei uns gewohnt. Wir haben auch als BAF sehr früh, gleich um diese Umbruch-Wendezeit herum, Frauen aus der ehemaligen DDR, noch DDR, eingeladen und hatten überfüllteste Veranstaltungen. Die haben dann berichtet von Geschlechterverhältnissen und ihren Erfahrungen in besetzten Häusern oder als Lesbe oder als berufstätige Frau im DDR-Staat und als aktive Frauen, die auch politisch was bewegen wollten. Also da waren wir irgendwie relativ dicht dran eigentlich immer so an den Zeitgeschehnissen, und ich habe mich neulich sehr intensiv daran erinnert, an dieses erste Veranstaltungstreffen und dann das Frauenarchive-Treffen, das für uns alle, glaube ich, sehr wunderbar war. Und dann gab es eine schöne Installation. Das waren zwei kleine Räume. Und ein Raum war der Bibliotheks- und Archivraum und ein Büroraum. Und man konnte von außen reinschauen in diesen Raum. Da gab es ein Fenster. Und dann haben wir praktisch eine ganz handgemachte, also wirklich geklebt und kopiert und so, also überhaupt nicht computergestützt. Es war ja Anfang der 90er. Und wir haben eben nicht zu den Profis gehört, die sowas können. Wir haben geklebt und kopiert und haben dann so praktisch das Fenster so gestaltet. Da hat uns jemand geholfen, ein Laserkünstler aus Tübingen, Friedrich Förster, auch vermittelt wieder über eine Mitgliedsfrau. Da war es schon Zuthaus und so weiter. Diese Connection gab es auch, Soziokulturelles Zentrum. Der war da eben auch aktiv und der hat uns das irgendwie mit Licht und Projektion geholfen zu installieren. Dann musste man draußen vor dem Haus auf eine Leiter steigen und konnte dann durch so ein Guckloch schauen. Der Rest des Fensters war verklebt und hat dann innen die Projektion einer riesigen Bibliothek, die wir natürlich nicht waren, gesehen. Und dann reingeklebt sowas wie Minna Kauer, Clara Zetkin, Hedwig Dohm, so ein paar Frauen aus diesen frühen feministischen Szenen. Das war nett. Und das sind die ganzen Frauen vom Archivetreffen, sind Schlange gestanden, sind alle dann nacheinander da hochgestiegen, haben durchgeguckt und sind dann wieder runtergestiegen. Das war dann unser Einblick in unser Frauenarchiv sozusagen. Das war auch, wir waren manchmal wenige Leute, so wie es heute auch ist, und manchmal waren wir ganz viele. Und wir hatten mal eine Zeit, wo wir auch ganz wenige waren, wenige Aktive bei BAF. Waren wir schon ins Casino umgezogen oder gerade mal so eben frisch in die Räume im Casino, in die ersten Räume. Wir sind ja innerhalb des Casinos nochmal umgezogen. Das war dann auch eine sehr wichtige Zeit im Casino, bevor es dann in die Rümelinstraße ging. Da ist auch viel passiert. Und ganz am Anfang, da waren wir eigentlich so ein bisschen an so einem Wendepunkt und so ein bisschen eine offene Stelle. Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit uns? Und dann haben wir aber anlässlich des Umzugs ins Casino mit Hilfe von ganz vielen tollen Frauen ein ganz großes Fest organisiert. Da waren auch die Frauenbuchladenfrauen sehr wichtig. Und da haben wir ein Piratinnenfest organisiert. Da kamen alle Frauen, die in der Disco waren, die in anderen Szenen waren, die haben sich da irgendwie mit engagiert in der Deko, tolle Dekoration. Dann haben wir einen Stocherkahn gehabt und haben sozusagen mit Piratinnenflagge und Totenkopfflagge sind wir auf dem Neckar rumgestochert. Hatten eine riesige Party, die wahnsinnig gut besucht war, die ein grandioses Fest war. Und nach dieser Party waren wir wieder eine große Gruppe. Also da gab es dann viele junge Frauen, auch Studentinnen. Aus der Zeit gab es auch Praktikantinnen. Und vielleicht habt ihr jetzt wieder so eine ähnliche Zeit, ja. Halt unter heutigen Bedingungen und nach einer längeren Geschichte. Aber das war auch so eine Aufbruchsstimmung und eine wunderbare Zeit, auch wirklich so quer zu den Generationen. Und da hatten wir dann diesen großen Bibliotheksraum. Das war ein relativ langer Raum, also eher so ein schlauchartiger Raum. Es war wunderbar, weil das natürlich eine andere Ausdehnung ermöglicht hat, an dem wir dann auch in einer großen Gruppe sitzen konnten, wo wir auch Erzählcafés manchmal veranstaltet haben. Kleine Veranstaltungen konnten in diesem Raum stattfinden. Und den Tisch, den wir da hatten, den konnten wir dann später gar nicht mit umziehen, weil er zu groß war, den durften wir vom Tagblatt abtransportieren. Die hatten so einen Redaktionstisch und wir durften Teile dieses langen, großen Redaktionstisches dann für BAF sozusagen abholen, weil die den aussortiert haben. Also so mit dem Tagblatt hat uns auch immer wieder was verbunden. Da gab es immer Menschen, die sich interessiert haben für die Arbeit, für die Aktivitäten. Vielleicht wisst ihr auch was vom Gassensitzen, weil das war auch ganz in der Anfangszeit. Also so, ich würde sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre haben so ein paar solche Dinge stattgefunden, die dann eben, glaube ich, auch so ein bisschen wie das Spektrum der möglichen Aktivitäten aufgezeigt haben, so zwischen Künstlerinnenausstellungen, Beziehung über die Beziehungspflege, Besuche der Künstlerinnen, die oft schon sehr alt waren, ermöglicht. Wir hatten praktisch so eine Kunstfraktion, kann man sagen, also eine Gruppe von Menschen, die auch Kunstgeschichte studiert hatten, die sich sehr für Künstlerinnen interessiert haben. Wir hatten eben eine interdisziplinäre Gruppe zwischen Ethnologie, Kulturwissenschaft, manchmal in den Sprachen und Pädagogik. Geschichte, Historikerinnen, die dann zum Teil auch unsere Veranstaltungsreihen ermöglicht haben, mitbestritten haben mit ihren Inhalten, die uns Kontakte vermittelt haben, wo bestimmte Projekte dann eben entstanden sind, die wir durchgeführt haben. Also die Ausstellungsprojekte sind, glaube ich, für die Geschichte von BAF nicht unwichtig. Sowohl die Künstlerinnenausstellungen wie auch die historischen Ausstellungen. Oder so eine Mini-Ausstellung zur Geschichte des 8. März im Stadtmuseum hatten wir mal. Wir haben das dann, ich hatte zum Beispiel DDR-Geschirr, also aus der DDR. Und dann gab es halt eine DDR-Tradition des 8. März. Und wir haben dann auch Ost-West so ein bisschen versucht zu kontrastieren. Wie wurde das ritualisiert begangen im DDR-Staat? Und was steht dafür? So ein Kaffee trinken, wo jede Frau eine rote Nelke kriegt, zum Beispiel im Betrieb. Oder wie war das im Westen mit der neuen Frauenbewegung? Ja, wie war das international? Wie war die Geschichte? Wie waren die jüngeren Vergangenheiten? Also so kleine Sachen haben wir auch immer mal wieder gemacht, die, glaube ich, für die Kontakte in der Stadt und für die städtische Öffentlichkeit oder Kontakte mit anderen Frauenprojekten und Initiativen wichtig waren. Ab und zu, es gab mal ein Jubiläumsjahr zur Geschichte des Kolonialismus, auch Anfang der 90er Jahre, 92. Und da haben wir gemeinsam mit Frauengruppen und Initiativen eingewanderten Aktivistinnen aus mittel- und südamerikanischen Ländern gemeinsam praktisch die Frage von Zwangssterilisation und Geburtenzwang verhandelt und wie das alles mit Kolonialismus zusammenhängt und die Frage von Rassismus mit einbezogen. Also diese ganze Auseinandersetzung, die es ja auch gab, Rassismus in der Frauenbewegung oder Ausblendung von Verstrickung in Kolonialismus und Rassismus, Nationalsozialismus innerhalb der Frauenbewegung. Ja. Die ganze Kritik, die es da gab, die wurde schon immer aufgegriffen. Da gab es immer mal wieder die eine oder andere Aktivität bei BAF als Veranstaltung, als Mitwirken an irgendwas. Und das hat uns natürlich alle auch sehr beschäftigt und umgetrieben, worum es da jeweils ging.
Boah, Susanne, ich bin ganz baff. Ich glaube, Kathi auch. Also ich höre total viel von dir, was ich auch noch nicht wusste.